Don't Forget Berufsschullehramt, der Podcast für die berufsbildenden Schulen. Von mir für euch. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Don't Forget Berufsschullehramt. Es ist der 1. Mai und wir schreiben Folge Nummer 8. Diesmal habe ich mit Caro und Nadja gesprochen. Beide sind sehr gute Freundinnen von mir und ich kenne sie aus dem Studium. Wir werden heute gemeinsam darüber sprechen, welche Wege die beiden nach dem Studium eingeschlagen haben und warum sie das getan haben, denn beide sind zwei unterschiedliche Wege gegangen, wie man sich vielleicht jetzt auch schon denken kann. Und beide Wege fand ich wirklich sehr interessant, sehr schön. Und sie zeigen wieder mal, wie divers und heterogen, wie vielseitig die berufsbildenden Schulen sind. Nicht nur für die Schülerschaft, nämlich auch für die Lehrkräfte. Und sie haben mir, also die beiden Wege, ein bisschen Sicherheit für die Zukunft gegeben. Und diese Sicherheit wollte ich gern in die Welt hinausschreien. Dafür ist dieser Podcast ja auch gedacht. Dinge, die ich gut finde, die schreie ich mal hinaus. So, dafür diese Folge hier zu den verschiedenen Wegen, auch für die Lehrpersonen. Caro war im Studium immer eine Person, die sehr straight war. Ich sage immer straight, weil das so ganz gut die Geradlinigkeit beschreibt. Und sie war sehr gut organisiert. Sie wusste immer sehr viel und immer, wenn man eine Frage hatte zum Studium, aber auch inhaltlich konnte Caro helfen. Nadja war mir ein Stück weit ähnlicher, aber dennoch ein bisschen besser organisiert als ich. Sie war auch sehr kreativ und hat immer richtig wundervolle Unterrichtspräsentationen gemacht, wenn ich das erleben durfte. Wir haben alle drei Sozialpädagogik und Deutsch auf Lehramt studiert. Und was sie jetzt unterrichten, das sagen sie euch gleich nochmal in der Podcast-Folge. Ich freue mich tatsächlich richtig, euch diese beiden Personen vorstellen zu dürfen und deswegen will ich euch auch gar nicht auf die Folter spannen und ja, viel, viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch und let's go! Schön, eine neue Podcast-Folge, heute mit diesen wundervollen Gästinnen. Hallo Nadja.
Hallo.
Und hallo Caro.
Hallo.
Und damit ihr diese beiden noch besser kennenlernt, als bereits im Intro erzählt, gehen wir direkt in den besten Teil.
Part 1, Meet and Greet.
In diesem ersten Teil werden wir heute ein ganz, ganz lustiges Spiel spielen, nämlich Entweder-Oder. Ich stelle abwechselnd Caro und Nadja Entweder-Oder-Fragen und sie müssen schnell entscheiden oder halt immer auch nicht. Ihr könnt euch Zeit nehmen, ist mir egal. Aber ihr müsst euch entscheiden, das ist wichtig. So, also, ich beginne mit Nadja.
Mhm.
Nadja,
ja.
Würdest du eher einen schlechten Haarschnitt oder eine ganz schlimme Haarfarbe nehmen?
Oh Gott, jetzt soll ich schnell entscheiden. Was ist eine schlimme Haarfarbe?
Na, eine, die du nicht magst. Ist ja ganz persönlich. Also du findest die Haarfarbe dann ganz schrecklich im
Nachhinein. Also ich hab ein sehr rundes Gesicht. Ich glaube, ich kann keinen schlechten Haarschnitt gebrauchen.
Okay.
Also würde ich lieber die Haarfarbe nehmen.
Okay, eine schlimme Haarfarbe. Caro, würdest du entweder alles wissen oder alles haben wollen auf dieser Welt?
Ich könnte für Caro antworten.
Ich würde jetzt die Frage mit dem Haarschnitt nehmen.
Caro weiß halt alles.
Alles wissen.
Ich würde gern alles wissen wollen.
Machst
ja.
du?
Alles wissen wollen.
Ja, da habe ich das Gefühl, ich bin nicht angreifbar, weil ich alles weiß. Und
hatte ich gestern erst einen Gedanken im Auto. Da habe ich nämlich über Faust nachgedacht, der auch immer alles wissen sein wollte.
Macht man so im Auto.
Und da dachte ich mir, ist schon cool, wenn man so über alles Bescheid weiß.
Ja, weil so, da wäre ich auch nicht von anderen Menschen abhängig, die ich dann immer irgendwas fragen muss.
Ja.
Also so Versicherungen, Finanzen,
ja,
Steuern. Ja, deswegen würde ich gerne alles wissen.
Nadja, nächste Frage. Wärst du lieber Anführerin einer Gruppe in der Steinzeit oder eine Mitläuferin in der Gegenwart?
Alter, keine Ahnung, ich mag Mammuts. Keine Ahnung, ich würde mal was Neues ausprobieren, ich nehme die Steinzeit.
Okay, also Anführerin in der Steinzeit.
Ja, da sehe ich mich.
Okay, Caro, würdest du lieber vergessen, wer du bist oder vergessen, wer deine Freundinnen sind?
Weil es ist ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen, Caro. Ja, stell die mal nicht so an, sag mal ganz schnell.
Ich habe Dilemma rausgesucht, ist alles scheiße, aber...
Ja, ich würde, glaube ich, lieber vergessen, wer ich bin, weil ich glaube, Freundinnen können einem ganz schnell zeigen, wer man ist.
Oh, siehst du? Und ich finde, über solche Fragen kriegt man dann ganz schnell raus, wie die Person ist.
Oh ja, toll. Und ich sage, ich bin ja ein Steinzeitklasse. Ich mach Mammuts.
Okay, dann vielleicht passt die nächste Frage richtig gut. Doch, das sagt auch viel über deine Persönlichkeit aus. Pass auf. Würdest du lieber einen Schuldigen oder eine Schuldige verteidigen oder einen Unschuldigen oder eine Unschuldige verurteilen?
Boah, naja, das Zweite.
Einen Unschuldigen verurteilen?
Nee, Quatsch.
Nee, also nee, den Schuldigen verteidigen. Wärst jetzt Richterin. Nein, du wärst Verteidigerin. Würdest du entweder den Schuldigen verteidigen?
Ja, ich würde einen Unschuldigen nicht verurteilen.
Okay, also...
Also muss ich den Schuldigen...
Verteidigen.
Ja.
Traurig, ja, es ist eine scheiß Situation. Aber ich glaube, das gibt's häufig. So bei Anwälten,
die müssen naja, so klar, ein Dilemma... Naja, Pflichtverteidiger.
Musst du so ein Dilemma übernehmen.
Ja, ich würde jetzt eher noch mal kurz festhalten, ich bin die mit der schlechten Frisur, die Mammuts mag und Unschuldige in Knast bringt.
So. Nein, die nee. Schuldige...
Ja, aber ich habe es am Anfang falsch gesagt. Ja. Okay. Und Caro ist die Allwissende.
Genau, die super. Das habe ich nochmal vergessen. Okay, also Caro. Würdest du lieber das machen, wovon du überzeugt bist, oder das machen, was Expertinnen dir raten? Das ist jetzt eine richtige Corona-Frage. Ist aber schwierig.
Ja. Ich glaube, ich würde auf lange Sicht schon das machen, wovon ich überzeugt bin. Mhm. Weil ja Expertinnen, die sagen für eine kurze Zeit dir was und danach siehst du die nie wieder. Aber mit mir selber muss ich immer leben, mein ganzes Leben. Und deswegen würde ich das machen, wovon ich selber überzeugt bin. Auf lange Sicht.
Auf lange Sicht, okay. Sie. Gut, bin damit einverstanden. So, Nadja, würdest du lieber unter Wasser atmen oder fliegen können?
Unter Wasser atmen.
Oh ja,
ich liebe alles unter Wasser.
Auf jeden Fall, ich auch. So, oh ja, kam ich eine ganz tolle Frage für dich. Und ich hoffe, ich stoße jetzt hier niemanden vor den Kopf. Würdest du für immer richtig sächsisch sprechen oder für immer richtig bayerisch reden?
Auf jeden Fall sächsisch.
Beide Dialekte sind nicht so gut angesehen in der deutschen Gesellschaft.
Ja.
Aber dadurch, dass ich eigentlich in Sachsen bleiben möchte, bringen wir, glaube ich, der sächsische Dialekt
mehr. Cooler Punkt.
Okay, Nadja.
Komm, noch was, okay.
Sag jetzt sehr viel über deine Persönlichkeit.
Meine...
Magst du Mammut? Nie wieder Toilettenpapier benutzen oder nie wieder deine Hände waschen?
Ja, nee, wisst ihr was? Darüber habe ich in der Corona-Zeit nachgedacht, weil ja ständig das Klopapier aus war.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, so in anderen Kulturen wäscht man sich ja dort unten auch mit Wasser.
Ja,
das ist ja ganz normal.
Ja, genau,
das ist ganz normal. Und dann, aber so Germans brauchen ihr Klopapier. Mhm. Ich glaube, ich würde auf lange Sicht auch mit Wasser gut klarkommen.
Ja, Caro, sind wir gleich durch. Also, lieber alle Sprachen der Welt beherrschen oder alle Tiere verstehen können?
Alle Sprachen der Welt verstehen, auf jeden Fall.
Echt?
Ich weiß, ihr hättet was anderes gemacht.
Ja.
Aber... Ich bin nicht so gut mit Tieren unterwegs wie ihr.
Okay. Vielleicht könntest du da was sie verstehen und merken, oh, die will ja gar nichts Schreckliches
von mir. Ja, wahrscheinlich würde mir das helfen, so gewisse Ängste mit Tieren zu überwinden.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so reist und alle Sprachen verstehen würde, das würde auch einiges erleichtern. Ja, deswegen bin ich eher bei den Sprachen.
Guter Punkt.
Ja. Nadja, 10 Jahre in die Zukunft oder 10 Jahre in die Vergangenheit?
In die Vergangenheit.
Okay.
Ich will nicht wissen, was da noch kommt.
Es kann nur schlimmer werden.
Ich habe bestimmt eine ganz tolle für dich. Das ist meine Lieblingsfrage übrigens. In den Bergen oder am Meer leben? Magst du auch beides?
Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, mal ganz rational gedacht, auf den Bergen zu leben.
Aha.
Einfach von dem Klimawandel her, weil ich Angst hätte, überschwemmt zu werden. Ich glaube, auf den Bergen wäre ich sicher. Aber grundsätzlich fühle ich mich, glaube ich, am Meer wohler.
Ich glaube, wir haben Caro ganz gut kennengelernt, diese Entscheidung im Dreck.
Rational wie immer.
Naja, wirklich.
Ja, vielen, vielen Dank für diese erste Runde. Ich glaube, Caro und Nadja kennt ihr jetzt. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Kennenlernen. Ich möchte noch gerne wissen, wo ihr gerade arbeitet, also was ihr so macht und welche Fächerkombination ihr unterrichtet, damit wir das im zweiten Teil nicht noch erwähnen müssen. Also, Nadja, wo unterrichtest du denn gerade eben?
Also ich unterrichte seit März diesen Jahres an einer Schule in privater Trägerschaft hier in Dresden. Und ja.
Welchen Fächer unterrichtest du?
Genau, also studiert habe ich ja Deutsch und Sozialpädagogik, unterrichte aber gerade nur in der Sozialpädagogik und habe da 3 Sozialassistentinnenklassen. Ich glaube, in anderen Bundesländern heißt es Kinderpfleger. Unsicher, genau. Und habe dort Lernfeld 2, 3 und 4.
So, Caro, und wie ist es bei dir?
Ich bin seit September letzten Jahres im Referendariat, bin an einer staatlichen Schule hier in Sachsen und habe auch Sozialpädagogik und Deutsch studiert und unterrichte auch beides. Darüber bin ich auch sehr froh. Und bei Sozialpädagogik habe ich die Erzieher im Lernfeld 1 und im Lernfeld 5. Und in Deutsch habe ich alles dabei. Und das liebe ich auch so, dass ich wirklich von jedem was dabei habe. Also ich habe von der Fachoberschule in Deutsch bis zur über die Berufsschule, das Berufsgrundbildungsjahr. Also ich habe ganz verschiedene Ausbildungsarten und weil Deutsch ist einfach super, da kann man überall mitarbeiten. Genau.
Vielen Dank für diesen ersten Teil. Ich würde sagen, wir rutschen in den zweiten.
Part 2, let's talk about.
In diesem zweiten Teil wollen wir jetzt über das Thema Referendariat, was passiert nach dem Studium, allgemein Lehramtsausbildung, was bringt sie uns, all über solche Themen sprechen. Dazu habe ich natürlich wie immer ein paar ganz tolle Fragen vorbereitet und ich fange direkt mal an. Caro, ich beginne mal mit dir, ich muss jetzt ein bisschen moderieren, das habe ich bei der letzten Podcast-Folge nämlich auch nicht so durchgezogen, aber ich probiere es heute mal mit mehreren Menschen moderieren zu sprechen. Klar, die erste Frage, ihr habt es ein bisschen angesprochen schon im ersten Teil. Wie lange ist denn jetzt dein Studium her und welchen Weg hast du eingeschlagen? Ich kombiniere gleich mal 2 Fragen miteinander.
Also ich habe im Sommer letzten Jahres mein Staatsexamen gemacht und bin dann sozusagen lückenlos ins Referendariat im September gestartet. Genau, und bin jetzt an der staatlichen Schule im zweiten Halbjahr sozusagen.
Okay. Nadja, wie ist es denn bei dir gewesen? Bei dir war es ein kleines bisschen anders.
Genau.
Also leg mal los.
Genau, also ich habe mein Studium offiziell im Januar abgeschlossen, war aber im November letzten Jahres fertig mit den ganzen Prüfungen, habe mich ja da dann auch beworben fürs REF und habe dann aber einen Platz zugeteilt bekommen, mit dem ich nicht, so ganz zufrieden war. Also 1,5 Stunden weg von Dresden, glaube ich, und ja, aus privaten Gründen, wie man so schön sagt, habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich einfach gerne in Dresden bleiben wollte und musste dann ganz schnell überlegen, was ich jetzt mache und habe mich einfach auf gut Glück an verschiedenen privaten Schulen beworben und habe dann auch relativ schnell einen Platz bekommen an einer Berufsfachschule. Also es ist ein Bildungszentrum mit einer Berufsfachschule und einer Fachschule drin und Frost und so, also es ist genau alles mit drin. Und habe dann im Januar die Zusage dazu bekommen, hatte dann im Februar nochmal zum Durchatmen und dann ging es im März los als richtige Lehrkraft. Also es ist eine Teilzeitstelle, ich gehe nicht voll arbeiten, aber ich war dann auf einmal Lehrerin.
Sehr, sehr cool. Ich habe also hier 2 Ex-Kommilitoninnen von mir sitzen, die eine jetzt als Teilzeitlehrkraft arbeitend und die andere im Referendariat. Deswegen habe ich mir die beiden auch rausgepickt, weil ich es cool fand, dass sie so 2 ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Und ich denke mal, beide Wege ihre Vorteile, vielleicht aber auch Nachteile haben, das könnt ihr dann gleich sagen. Ich fand sie auf jeden Fall beide cool und auch für mich, weil ich ja im Sommer dann hoffentlich jetzt auch mal was gebacken kriege. Für mich 2 coole Wege gewesen, die ich mir auch selbst für mich selbst vorstellen konnte. Jeweils beide. Hört mal zu, es geht mal direkt weiter. Mich hat interessiert, nachdem ihr jetzt aufgehört habt und ihr eure Wege begonnen habt, was habt ihr denn festgestellt, was sich theoretisch und praktisch so unterscheidet? Also ihr habt das Studium beendet und dann ging es los. Wie habt ihr euch gefühlt? Was habt ihr vom Studium mitnehmen können? Und womit habt ihr euch vielleicht auch völlig überfordert gefühlt? Irgendwie sowas. Redet mal so aus der Vergangenheit heraus.
Zu anfangen?
Fang du an.
Ja, genau. Also bei mir war es ja nun wirklich so, dass ich so, das Studium war vorbei und dann ging es los. Also es war wirklich so, es wurde gesagt, okay, 1. März, die und die Klassen hast du, das ist der Unterricht, Start. Ohne dass ich irgendwie so eine Gleitzeit oder so eine Übergangsphase oder so hatte. Dementsprechend, unwohl war mir davor. Also mir ging es wirklich nicht so gut die Monate davor. Einfach so, weil man halt krass überfordert ist mit seinen ganzen Gedanken. Genau. Und genau, das war auch so ein bisschen mein Problem, dass ich mich halt durch das Studium nicht so wirklich vorbereitet gefühlt habe. Mhm. Also ich wusste halt, wie man Unterricht so plant. Ich wusste so grob, was zu tun ist. Aber ja, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon besprochen, man hat halt so wenig Praxiserfahrung, dass man halt trotzdem irgendwie einfach ins kalte Wasser geworfen wird. Also es ist wirklich, ja, Sprung ins kalte Wasser.
Ja, also nur mal so als Randnotiz jetzt hier, ja. Wir haben alle in Dresden studiert hier, ja. Und es ist so, dass wir zwar Praxiseinheiten im Studium hatten, aber die sich an einer Hand abzählen lassen. Mhm. Ich weiß nicht, fünfmal ein paar Wochen und der Rest war halt theoretisch aufgebaut. So wie jetzt mal war unsere Struktur im Studium. Das gibt es bestimmt auch anders. Wir haben auch über pädagogische Hochschulen gesprochen. Kann sich alles ein bisschen unterscheiden, aber wir haben halt festgestellt, jetzt der Praxisteil war ein bisschen gering.
Genau.
Caro, wie hast du dich denn gefühlt nach dem Studium? Also, ja, was waren deine Gefühle, an die dich noch erinnern kannst?
Also ich war auf jeden Fall erstmal froh, das so hinter mir gelassen zu haben, das Studium. Und war eigentlich auch sehr motiviert, bis dann irgendwann diese ganzen Sachen auf einen zukommt, von denen man nie vorbereitet wird. Wie zum Beispiel, man muss sich neu krankenversichern lassen. Ja. Wenn man an der staatlichen Schule ist, wird man erstmal auf Widerruf verbeamtet. Also so ein Beamtengesetz, eben dann eine private Krankenversicherung, allgemeines Anstellungsverhältnis. Das war für mich erstmal, oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Wer hilft mir?
Ja.
Da hätte ich mir echt gewünscht, dass ich alles weiß,
ja.
Weil ich davon einfach gar keine Ahnung habe. Und dann, ja, so ein krasser Moment war, als man dann sozusagen vereidigt wurde. Also wenn man an der staatlichen Schule ist, wird man erstmal auf Widerruf verbeamtet. Da muss man dann zu so einer öffentlichen Veranstaltung gehen, bekommt eine Beamtenurkunde. Und dann muss man noch so wie so einen Eid ableisten, wo man so sagt, ich schwöre auf die sächsische Verfassung.
Ich schwöre.
Naja, ja, oder ich gelobe, meinen Bildungsauftrag zu erfüllen und so. Und in dem Moment habe ich dann wirklich realisiert, okay, jetzt geht's richtig los.
Okay.
Das war nochmal ein echt krasser Moment. Genau, und dann die ersten Tage waren halt wirklich erstmal, ja, erstmal alles kennenlernen. Also ich kannte meine Schule schon vorher, aber trotzdem ist es nochmal eine ganz andere Sache, ob man jetzt wirklich Referendarin ist oder nur Praktikantin. Ich fand es gut, dadurch, dass ich ja nach den Sommerferien angefangen habe, konnte ich die Vorbereitungswoche dort auch nutzen, dass ich wirklich mal in der Vorbereitungswoche alle Wege abgelaufen bin, alle Klassenzimmer, ja. Die Lehrer schon kennengelernt habe, dass man nicht am ersten Unterrichtstag, wenn eh alle Lehrer nur von Raum zu Raum rennen, dass man da nochmal so eine ruhige Minute zum Ankommen hat. Aber dann war es eigentlich ein schönes Gefühl, weil man irgendwie auch dachte, okay, ich habe jetzt so lange dafür studiert, jetzt kann ich wirklich mal das machen, worauf ich so lange hingearbeitet habe.
Ja, das hat mir Nadja auch geschrieben, daran kann ich mich noch erinnern, dass als du die letzte Prüfung gemacht hast, dachtest du dir, oh krass, und jetzt ist es vorbei. Dass dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt jahrelang dafür was gemacht und jetzt muss ich wirklich in den nächsten Schritt übergehen. Ja, das ist, glaube ich, bei jedem so. Ich glaube, mir würde es auch so gehen, wenn ich dann die zwei mündlichen auch noch hinter mir habe. Okay, wie war denn, bei Caro war es so, Anni, du hast über deine ersten Wochen noch nicht gesprochen, so richtig. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie dies organisiert war im REF, im Gegensatz zu dir, ne? Weil du bist ja dann noch mehr ins kalte Wasser geworfen worden, wahrscheinlich. Also Caro, du hattest eine Mentorin immer an deiner Seite, ne?
Genau, also ich habe zwei Mentorinnen, eine für Sozialpädagogik, eine für Deutsch. Mhm. Und meine erste Woche war wirklich ganz entspannt. Erstmal ankommen, ich durfte dann meinen Arbeitsplatz einrichten.
Ach, wie schön.
Ja, man ist halt mit den Mentoren mitgelaufen und hat erstmal hospitiert sozusagen. Hat nochmal ein Schulleitergespräch gehabt. Also es war wirklich erstmal ein sanftes Ankommen und ich habe dann auch erst nach ein paar Wochen den ersten Unterricht gehalten. Also ich habe wirklich am Anfang viel hospitiert, auch mal erstmal die Klassen kennengelernt und mir wurde da wirklich viel Zeit gegeben, um das alles überhaupt auch verarbeiten zu können.
Ja.
Und nee, das war eigentlich echt ein sanfter Einstieg.
Also so ein bisschen Praktikum-Setting anfangs.
Erstmal ja.
Ja, okay. Nadja, wie war es denn bei dir? Stelle unter Vertrag unterzeichnet, Lernfelder ausgesucht, das wusste ich
nicht. Genau, das war im Januar. Dann, wie gesagt, im Februar hatte ich mental, um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber da wusste ich auch immer noch nicht, was ist vorher im Unterricht gelaufen. Also ich bin ja auch mitten im Schuljahr gestartet. Deswegen konnte ich den Februar jetzt nicht zur Vorbereitung nutzen, sondern ich habe dann wirklich am 1. März bin ich hin, habe meine Technik bekommen, habe meinen Platz bekommen, habe alle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Hab nochmal so alle Eckdaten besprochen Und dann am 2. März ging es los. Dann hatte ich Unterricht. Und dann habe ich die erste Woche genutzt, um die Schülerinnen und Schüler halt richtig kennenzulernen. Mit einer, unter anderem einer ganz tollen Methode, die ich nachher auch noch vorstellen werde. Die hat mir wirklich den Allerwertesten.
Den Arsch gerettet.
Den Arsch gerettet, genau. Und dann ging es los. Und ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Also ich hätte es nie gedacht, ich bin... Also ich weiß nicht, ob ihr noch erinnern könnt, aber ich bin ja auch voll in so ein Loch gefallen nach dem Studium, weil es halt so, ne, jetzt ist es vorbei und dann geht so was Großes weiter und mir ging es halt mental nicht so gut. Aber man kriegt es dann irgendwie doch hin. Und das war ganz schön eigentlich auch die ersten Wochen. Aufregend und schön. Ja. Aber herausfordernd.
Ja, man glaubt es nicht, dass man an dieser Herausforderung, also dass man sie meistern kann. Ich glaube, ich würde mich auch dezent überfordert fühlen, voll. Wenn aber ich jetzt sofort Unterricht planen müsste, obwohl ich gar nicht weiß, was vorher lief. Mhm.
Also ich habe zum Glück ganz liebe Kolleginnen und Kollegen, an die ich mich auch immer wenden kann. Aber ja, am Ende muss man dann ja doch irgendwie selber durch. Und dann hilft es eben, wenn man sich gut mit den Schülerinnen und Schülern versteht, die richtig gut kennenlernen, die Beziehungen, ne? Beziehungsdidaktik.
Yay!
Wenn das erstmal so gefestigt ist, dann nehmen die einem das ja auch nicht übel, wenn man mal eine weniger highlightreiche Stunde macht.
So. Okay, jetzt fällt mir gleich eine Frage ein.
Ja.
Die mich interessiert. Mhm. Ihr habt ja jetzt, wir haben jetzt festgestellt, das Studium ist so wenig Praxis, viel Theorie. Was hat euch aber wirklich richtig, also vorbereitet? Also was war richtig gut im Studium? Ich will ja immer was Positives, ne? Bei mir gibt es immer Good Vibes. Was war richtig, richtig gut?
Ich habe was richtig Gutes.
Okay, dann los.
Also ich habe mein Studium so aufgeteilt, dass ich im letzten Semester ja nur noch meine Staatsexamensarbeit geschrieben habe, die Prüfung gemacht habe. Also ich hatte keine offiziellen Seminare mehr nebenbei und habe dann tatsächlich mich entschieden, noch etwas freiwillig zu machen, einfach um mein Wissen zu erweitern und hatte dort ein Beziehungsdidaktik-Seminar. Schöne Grüße. und das hat mir auch wirklich was gebracht, also weil ich da nochmal so verstanden habe, worum geht es denn eigentlich noch neben Wissensvermittlung? Also was ist denn Unterricht eigentlich so wirklich? So dieses ganze Zwischenmenschliche, beziehungsmäßig und so weiter, dass man mal wirklich sich nochmal auch auf sich selber so ein bisschen reflektiert hat, wie war meine Schulzeit, was wünsche ich mir? Und dann habe ich da wirklich richtig, richtig viel draus mitgenommen. Also das war so das, was mir davor den Arsch gerettet hat.
Kann ich verstehen, Menschen, die meinen Podcast von Folge 1 aus hören, die wissen auch, dass ich das gleiche Seminar belegt habe. Und was in dem Seminar wichtig war, vielleicht kann Caro uns das auch nochmal beantworten, ich habe in diesem Seminar erstmal meine Lehrerrolle definiert für mich. Was bin ich? Wer bin ich? Und wie will ich sein?
Ja.
Und ich glaube, das fehlt im Studium ganz dringend. Also, dass so die Lehrerpersönlichkeit
besprochen werden. Oder man wird halt so gesteckt in die Schublade, du bist so der Lehrer, der da vorne, derjenige welche.
Ja.
Oder? Hast du eine Ahnung?
Caro, wie hast denn du deine Lehrerinnenrolle gefunden? Also, hast du sie gefunden? So, oder?
Ja, die habe ich auf jeden Fall nicht im Studium gefunden.
Ja.
Wirklich erst, später, dann irgendwann im Referendariat. Das ist auch irgendwie immer schwierig, eine Lehrerinnenrolle zu finden, ohne dass man vor Schülern steht. Also, es ist ja auch irgendwie schwierig, ne? Und dann auch, im Praktikum. Eins ist bei mir ausgefallen wegen Corona. Das andere war halt dann 3-4 Wochen lang und das ist dann halt auch einfach zu kurz. Also ich denke einfach, eine Lehrerrolle kann man nur vollständig entwickeln, wenn man auch vor Schülern steht, weil man ist ja immer von denen abhängig.
Ja,
also natürlich kann man sagen, was ist mir wichtig, wie möchte ich sein oder vor allen Dingen auch, wie möchte ich nicht sein.
Ja.
Ich denke mal, so, da hat jeder ein klares Bild, aber trotzdem... Wenn man dann eine Klasse vor sich hat, kann das auch nochmal ganz anders abweichen.
So situativ.
Ja.
Okay. Und was hat das Studium dir aber richtig gut mitgegeben auf dem Weg? Hast du was?
Also ich
es wäre auch eine Erkenntnis, wenn du sagst, naja, nicht wirklich.
Nee, so war es nicht. Also bei mir war es so während des Studiums, dass ich mich so bei einzelnen Seminaren immer gefragt habe, warum mache ich das hier? Und ich konnte auch zwischendurch wirklich manchmal nicht den Sinn erkennen, muss aber sagen, jetzt wenn man so hinter sich hat, ergibt es irgendwie ein Bild. Okay. Also ich glaube, so den richtigen Sinn kann man erst so nach den 10 oder mehr Semestern irgendwie finden. Es hat irgendwie doch alles seinen Sinn. Also zum Beispiel, was für mich so erstmal eine Herausforderung war, hier Soziologie. Das haben wir ziemlich am Anfang des Studiums. Und ich dachte mir, wozu, warum sitze ich jetzt hier?
Ja.
Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, diese soziologischen Theorien sind ganz oft in den Erzieherlehrplänen zum Beispiel versteckt.
Stimmt, okay.
So, das sind so Sachen.
Ja, auch Psycho.
Oder genau, Psychologie, das war für mich immer so, das nehme ich jetzt mit, das macht man halt. Aber so der Sinn war mir jetzt noch nie so klar. Also was ich auf jeden Fall mitnehme und auch noch als Tipp so rausgebe für alle, die noch studieren. Ich hatte im Ergänzungsbereich ein Seminar zu interaktiven Tafeln absolviert. Und das war einfach nur die Ursache, weil ich kein Technikfreak bin. Ich habe immer Probleme mit Technik und ich dachte so, ich challenge mich jetzt mal selber und belege dieses Seminar. Und das hat mir echt viel geholfen, weil in der Schule ist ja eigentlich, diese interaktiven Tafeln sind eigentlich überall Realität. Also ich denke, das hat jetzt nichts mit Stadt und Land zu tun. Ich denke, auch in den eher dörflichen Schulen sind inzwischen interaktive Tafeln angekommen. Und da muss man auch irgendwie vorbereitet werden. Und für jemanden, der wirklich mit Technik überhaupt nichts am Hut hat, war das wirklich eine gute Sache. Also das ist mir auf jeden Fall so im Gedächtnis geblieben, weil es halt wirklich mit Realität zu tun hatte. Mhm. Und dann ist mir noch im Gedächtnis geblieben, eins der letzten Bildungswissenschaften-Seminare, BW8, da ging es so um, was steckt hinter dem System Schule? Also das Schulprogramm, wie ist eine Schule überhaupt aufgebaut, so Personalangelegenheiten. Das hat mir auch extrem geholfen. Ich finde, das müsste schon viel früher im Studium kommen, weil man erstmal dieses System Schule überhaupt versteht. Also ich wusste nicht, dass Schulen ein Schulprogramm haben zum Beispiel. Ja. Also eine pädagogische Ausrichtung, das war echt prägend für mich und das fand ich auch wichtig. Und das ist mir auf jeden Fall viel im Gedächtnis geblieben, weil ich auch jetzt schnell im Referendariat gelernt habe, ja, das Unterrichtsplan, das nimmt viel Zeit ein, aber man mit diesen organisatorischen Sachen verbringt man eigentlich noch viel mehr Zeit. Und da ist es wichtig auf jeden Fall, dass man weiß, wie ist so eine innere Struktur der Schule, um ja diesen organisatorischen Aufwand überhaupt auch irgendwie hinzubekommen. Genau.
Okay, also könntet ihr die Aussage, das Studium sei zu theoretisch, bestätigen, ja oder nein? Jetzt mal so abschließend für die Frage.
Ich glaube, es hängt halt wirklich davon ab, welche Seminare man wählt. Also ich würde jetzt im Nachhinein, würde ich mich mehr bei den anderen Studierenden informieren, was gut ist, zum Beispiel eben das Beziehungsdidaktik-Ding oder sowas, dass man dann eine gute Mischung hat und nicht, so wie wir es halt oft gemacht haben, so wie es in den Stundenplan passt, zu wählen, die Seminare.
Aber waren wir dazu nicht vielleicht ein Stück weit gezwungen, das so zu machen? Weil es ja auch, wenn ich dran denke, das Seminar, was ich jetzt eigentlich belegen wollte, kann ich nicht, weil die Plätze voll waren. Also da kann ich mich bei Deutsch ganz oft dran erinnern, dass es so richtig blöd war, dass man halt ein Thema richtig gut fand, aber es waren dann halt eben alle Plätze schon weg. Bei einer Sozialpädagogik jetzt nicht so oft der Fall, aber in Deutsch auf jeden Fall.
Also, aber man macht es halt so zusätzlich, ohne dass man auch den Druck hat von einer Prüfungsleistung oder so. Dass man einfach sich pro Semester mal so ein Seminar mit reinlegt, versucht. Ja. Und dann einfach für sich. Das hat mir auch geholfen, dass es jetzt bei dem Beziehungsdidaktik-Seminar zum Beispiel, dass es egal war, mit welcher Note ich da rausgehe. Ja. Sondern es war einfach nur für mich und dann geht man doch ganz anders rein.
Das wurde übrigens in der ersten in der ersten Woche, als wir angefangen haben mit Studieren, da weiß ich nicht, ob wir uns da schon kannten, aber wir saßen bestimmt im gleichen Raum, das wurde in dem Treffsbau auch gesagt. Nutzt das Studium, um auch mal in ganz andere Fachrichtungen reinzusetzen. Ja. Das kann ich habe diesen Satz immer im Ohr gehabt. Ich habe es nie gemacht, vielleicht ist es das, warum der mir immer im Ohr klebte, weil ich es nie getan habe.
Mir ist im Ohr geblieben, dass sie gesagt haben, wir sollen noch mal feiern gehen.
Das hat den Schein aus dran gehalten.
Ja, na klar.
Okay.
Zu deiner Frage möchte ich noch mal sagen, dass man die nur teilweise beantworten kann. In unserem Studium im Fach Deutsch ist mir oft begegnet, wie dein Podcast-Titel lautet, also Don't Forget Berufsschullehramt. In Deutsch ist es so, dass wir zusammen mit den Germanistikstudenten teilweise studiert haben und auch mit allen Lehrämtern zusammen. Und wenn man einfach mal von der Anzahl ausgeht, dann ist es überwiegend halt Oberschule und Gymnasium.
Ja,
so. Auf jeden Fall. Und das Studium ist halt auch mehr auf die Masse ausgerichtet und wir haben in fast keinem Seminar mal über Deutsch an der Berufsschule geredet. Also wir haben dann so Theorien gehabt, wie Kinder oder Jugendliche lesen und schreiben lernen zum Beispiel, was einfach an der Berufsschule total fehl am Platz ist.
Ja.
Und jetzt stehe ich irgendwie da vor Bürokaufleuten oder Metallbauern und versuche denen irgendwie Deutsch beizubringen und da ist es mir völlig Wurst, wie die irgendwann mal früher lesen und schreiben gelernt haben. Mit denen brauche ich auch keine Literatur und irgendwelche Kurzgeschichten lesen, da erzählt einfach Berufsdeutsch. Also wie schreibe ich eine Bewerbung, wie schreibe ich einen Geschäftsbrief, wie schreibe ich eine Kündigung, sowas. Oder wie führe ich ein Kundengespräch. Und sowas hatten wir halt nie im Studium, weil Berufsschullehramt immer unter den Tisch gekehrt.
Wird. Ja,
wurde. Das ist mir in Deutsch halt besonders aufgefallen. Deswegen, in Deutsch war es auf jeden Fall viel zu viel Theorie, was wir nie benutzen werden. Und von den Praktika im Allgemeinen war es halt auch irgendwie, sage ich jetzt mal, zu wenig, weil man immer so eine künstliche Situation hatte. Man hatte so entweder in den SPÜ diese eine Stunde, die man halt gehalten hat, oder im Block B-Praktikum diese, ich glaube, 18 Stunden muss man da. Und natürlich hat man dann in dieser künstlichen Situation versucht, ganz viel zu machen und ganz viel zu zeigen und jede Woche ein Feuerwerk abzuliefern sozusagen. Aber es ist einfach keine Realität. Und erst, wenn man wirklich eine längere Zeit, also so zum Beispiel ein ganzes Praxissemester hätte, dann könnte man erstmal überhaupt in diese Realität kommen und auch für sich entscheiden, ist dieser Beruf was für mich? Kann ich den auf Dauer ausüben? Ich habe dann auch immer dieses Horrorszenario gehabt, wenn man dann wirklich in diese Realität kommt, was ist, wenn einem dann nach 5 Jahren Studium gesagt wird, na eigentlich sind sie jetzt nicht so qualifiziert.
Oder wenn man es selber merkt.
Oder wenn man es selber merkt vor allen Dingen, ne? Ich schaffe das nicht, das ist auch eigentlich gar nicht das, was ich will. Und man hat halt irgendwie dann 5 Jahre umsonst studiert. So. Mhm. Also da müsste es viel mehr Feedback-Möglichkeiten geben.
Dass man sich ausprobiert.
Genau, dass man irgendwie sich auch selber viel mehr reflektieren kann. Natürlich hat man immer Reflexionsberichte geschrieben. Aber das war halt immer in dieser künstlichen Situation.
Ja.
Es gibt übrigens in anderen Bundesländern Praxissemester, richtig? Ich habe schon mal häufiger gelesen, dass sich da welche auf so ein Praxissemester vorbereiten. Schade, dass es das hier in Sachsen nicht gibt. Ja. Ich würde es aber gerne mal jetzt zusammenfassen. Also wenn ihr das jetzt so reflektiert, wäre schon so ein bisschen mehr ein größerer aneinanderhängende Praxisteil besser.
Ja.
Also dass man wie so ein Semester hätte.
Ja.
Dann, dass sich das Lehramtsstudium tatsächlich auf das Lehramt, was man studiert, ausrichtet. Ja. Vor allem auch fachwissenschaftlich. Das ist halt in Deutsch jetzt hier wichtig.
Ja.
Es ging uns wahrscheinlich allen so, dass wir niemals jemanden hatten, der aus der Berufsschule sprechen konnte oder aus den berufsbildenden Schulen. Und dass man jetzt eigentlich nur so gefühlt auf die Fachoberschule und das berufliche Gymnasium vorbereitet wurde.
Ja.
Auf alle anderen nicht. Und was könnte man noch als Zusammenfassung jetzt sagen? Dass man vielleicht auch noch ein Stück weit sich mal ausprobiert, in die andere Richtungen schaut, über den Tellerrand hinaus, während des Studiums, dass man sich nicht nur die Module oder Stunden so plant, wie es halt gerade ein Stundenplan passt, sondern dass man auch mal nach Interessen geht und ja, auch mal irgendwas ohne Prüfungsleistung absolviert.
Ohne Druck.
Ohne Druck.
Ohne Druck, ohne Erwartungen, einfach für sich.
Okay.
Wobei dafür aber auch die Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben sind.
Würde ich auch sagen. Also zum Beispiel bei mir, ich habe ja 2 Nebenjobs immer gehabt, manchmal mitunter waren es 3, weil die Nachhilfe noch so in 2 unterschiedlichen Institutionen gehalten wurde. Es war halt mitunter nicht möglich. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein Jahr länger studiere. Ich musste dieses Berufspraktikum machen, was ich nicht wie Caro jetzt zum Beispiel immer sonntags gemacht, kann ich mich erinnern?
Nee.
Hat sie es nicht mal am Wochenende gemacht?
Nee, ich habe das einfach begleitend gemacht. Also ich habe immer 15 Stunden die Woche, also 2 Dienste in der Woche.
Okay.
Genau.
Und das ging bei mir nicht, weil ich die ganzen Nebenjobs hatte. Also musste ich ein Urlaubssemester einlegen und das Berufspraktikum machen. Mhm. Ist auch sowas. Also da. Gut, also das sind die Sachen, die wir uns vielleicht von der Uni wünschen würden. Und jetzt würde ich gerne noch einmal so vielleicht zum Ende hin weg von der Uni nochmal und nochmal jetzt auf eure aktuellen Tätigkeiten eingehen wollen. weil ich eure Wege so spannend fand. Ne? Also Caro im Referendariat jetzt, Nadja einfach schon so
als richtige Lehrkraft.
Ja, als richtige Lehrkraft. Und da interessiert mich einfach der Weg, ja, weil ich auch darstellen möchte mit diesem Podcast, dass vor allem in den berufsbildenden Schulen die Wege immer sehr divers und heterogen sind. Nadja, du hattest in unserem Gespräch vorher mal erwähnt, dass du dich jetzt manchmal fragst, brauche ich das 2. Staatsexamen überhaupt noch? Woher kommt dieser Gedanke? Und wie fühlst du dich mit diesem Gedanken? Also brauchst du das 2. Staatsexamen? Ja oder nein? Vielleicht kannst du es ein bisschen sortieren.
Genau, also ich sage mir, dass ich das schon brauche, rein fachlich. Also ich freue mich super doll auf die Fachseminare, heißt das, ne? Wo man einfach nochmal sehr viel lernt, auch praktisch lernt. Also das Ding ist halt einfach, ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl an meiner Schule. Mir macht das Unterrichten total Spaß. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, es ist total schön, sich mal auszuprobieren und zu unterrichten ohne Druck. Also ohne, dass jemand ständig hinten drin sitzt, dich bewertet, sondern dass du einfach dein Ding machst und halt maximal, also das hole ich mir wirklich oft ein, das Feedback von den Schülerinnen und Schülern bekommst, also von den Leuten, ja, an die es ja am Ende geht. War es Deutsch? Ja. An, ja, die es geht, ja, an die es gerichtet ist.
Genau.
Genau, und das finde ich halt super. Und da frage ich mich halt manchmal, okay, möchte ich eigentlich nochmal bewertet werden für das, was ich mache, weil, mhm, ich eigentlich zufrieden bin und das Feedback auch in Ordnung ist. Klar, ich kann mich immer weiterentwickeln und so weiter, das meine ich nicht, aber so diese krasse Bewertungssituation, ja, und dieser Druck und abliefern müssen und so weiter, diese künstlichen Situationen ja auch wieder, mhm, das frage ich mich halt manchmal, ob ich das wirklich nochmal möchte. Und darüber haben wir ja vorhin auch gesprochen im Vorgespräch, man hat irgendwie immer gefühlt so diesen Druck, man muss noch das zweite Staatsexamen machen, sonst, ja, ist man kein richtiger Lehrer. Also so geht es mir jetzt halt gerade. Ne? Auch wenn ich Caro so hören, also so reden höre oder so, denke ich mir so, wow, sie wird jetzt eine richtige Lehrerin. Und ich bin halt nur, ganz große Anführungsstriche, eine Lehrkraft jetzt an einer privaten Schule. So.
Ja.
Weil man das halt so von außen mitkriegt. So, ne? Man muss, mhm, zweite Staatsexamen, man muss sich verbeamten lassen am besten. Es gibt eigentlich für Lehrerinnen und Lehrer nur diesen einen Weg.
Mhm.
Und damit hatte ich am Anfang auch wirklich Probleme, ne? Dass ich jetzt diesen anderen Umweg quasi eingeschlagen habe.
Mhm.
Hat sich am Anfang falsch angefühlt, obwohl es mir halt total Spaß macht und es mir richtig gut geht damit.
Mhm.
Hadere ich halt manchmal einfach damit, dass ich das gerade anders mache als alle anderen.
Okay. Caro, was denkst du, wenn Nadja das so erzählt? Also jetzt aus der richtigen Lehrerin. kannst du Nadja verstehen? Oder würdest du ihr empfehlen, das Ref zu machen unbedingt? Oder würdest du sagen, nee, hör lieber auf dein Herz und mach das, was... Also, keine Ahnung, was geht dir durch den Kopf?
Also ich kann das schon verstehen, dass man ja auch irgendwie immer diesen Weg vermittelt bekommt. Mhm. Dieses, ja, nach dem Studium bist du eigentlich nur nichts wert. Mhm. Erst wenn du sozusagen, mhm, das zweite Staatsexamen gemacht hast. Deswegen kann ich das auch total verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass es schwierig ist, wenn man dann schon mal sozusagen seinen eigenen Lehrauftrag hatte, dann wieder in diese Schülerposition zu gehen, sich, ja, bewerten zu lassen. Und ja, weil auch vieles noch subjektiv ist. Also natürlich gibt es immer Sachen, die vielleicht auch objektiv jedem auffallen. Aber ich finde, Unterrichten ist so eine subjektive Sache, ja, und manche finden das... Also zum Beispiel die Lehrerpersönlichkeit, ne, das kann man in gewisser Weise objektiv beurteilen. Aber vieles ist einfach auch individuell. Und wenn man dann danach bewertet wird, das ist schwierig, die dann wieder zu ändern. Also,
ja,
wenn man sich jetzt über Jahre eine Lehrerpersönlichkeit aufgebaut hat, mit der man super fährt.
Mit der auch die Schülerinnen und Schüler, genau, gut klarkommen, ne, wo man eine gute Rückmeldung hat.
Genau, und dann kommt plötzlich jemand und sagt, naja, aber so richtig,
mhm,
so, das kann ich mir dann auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Ich habe es halt einfach ganz traditionell gemacht, weil es halt eben so der typische Weg ist. Und ich auch für mich gesagt habe, dass ich mich nach dem Studium noch nicht so fühle, als könnte ich es. Wahrscheinlich hätte ich es geschafft. Es,
mhm,
ne? War ja wie bei dir so, wahrscheinlich hätte ich es auch geschafft. Und, mhm, ich denke auch, das kann jeder schaffen, weil, wie, cool, Nadja schon gesagt hat, wenn man einmal in der Situation ist, man muss, und dann kriegt man das auch hin.
Mhm.
Man hat ja eben auch schon irgendwie eine Vorbildung gehabt und man steht ja nicht ohne irgendwas da.
Ja.
Ich habe aber trotzdem den Weg gewählt, einfach der sicherere Weg, mhm, sozusagen. Man ist abgesichert. Ich genieße das auch wirklich, immer Rückmeldungen zu bekommen, und egal, ob das jetzt von den Mentoren an der Schule ist, als auch in den Fachausbildungsleitern, ich kann mich auch nicht beschweren, ich habe wirklich nur gute Fachausbildungsleiter, mhm, die auch total wertschätzend kommunizieren und auch eher so Ratschläge geben und nicht so Vorgaben machen, also nicht so, das musst du ändern, sondern daran könntest du vielleicht noch arbeiten, aber halt auch, wie du dich wohlfühlst, also, mhm, das kann ich wirklich nichts Negatives sagen, und ich denke, das ist einfach nochmal so eine gute Möglichkeit, eben sich auszuprobieren. Es hat vielleicht dann nicht ganz so krasse Folgen, wenn mal was schief geht, zum Beispiel, als wenn man jetzt sozusagen in der vollen Verantwortung ist.
Ja.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist das erste halbe Jahr, wo man noch dieses Ausprobieren hat, aber im Referendariat ist ja das zweite und dritte Ausbildungsjahr, wo ich mich jetzt befinde, auch der eigenständige Lehrauftrag. Da, mhm, kommt dann sozusagen einmal im Monat nochmal der Mentor rein,
mhm,
aber ja, das ist ja dann auch wieder so eine Momentaufnahme, also eigentlich befindet man sich ja auch,
ja,
im normalen, ja, im normalen Schulbetrieb als eigenständige Lehrkraft. Nur, dass ich halt 12 Stunden in der Woche gebe und Nadja halt mehr.
Mhm.
Also man ist da auch noch ein bisschen, hat man weniger Stunden. Das ist natürlich auch weniger Druck. Und man bekommt halt einfach Rückmeldungen. Aber ich kann es absolut verstehen, dass es sich falsch anfühlt. Aber ich habe das jetzt auch nicht aus krasser Überzeugung gemacht, weil ich sage, ich will jetzt unbedingt das zweite Staatsexamen.
Für Sachsen.
Ich gelobe.
Genau. Sondern weil es einfach der traditionelle Weg ist.
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass ich gerne an einer staatlichen Schule arbeiten würde. Und da braucht man einfach das zweite Staatsexamen. Und deswegen mache ich es jetzt auch einfach.
Ja.
Aber ich, wie gesagt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste... Ich muss ja bald entscheiden, je nachdem, was für einen Platz ich bekomme. Vielleicht wird es auch für mich entschieden. Mhm. Wenn ich dann den Brief aufmache und denke, what the fuck? 2 Stunden Autofahrt, auf keinen Fall. aber wenn ich jetzt so entscheiden dürfte und es nicht für jemand anders für mich entscheiden würde, dann wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich lieber machen wollte. Und deswegen fand das ich eure zwei Wege richtig cool und wollte sie hier in meinem Podcast haben. ja, ich habe jetzt natürlich noch weitere Fragen gehabt, die ich jetzt ungern stellen würde wollen, weil sie uns jetzt von unserem Weg abkommen lassen.
Ach, wir machen einfach nochmal eine zweite Folge.
Ja. Aber
volle Vorparty.
Wenn ich auch weiß, dass noch Studierende den Podcast hören, würde ich einfach von euch einen abschließenden Satz hören wollen. Ich habe mir ja aufgeschrieben, was würdet ihr der Studierende Nadja oder der Studierenden Caro raten von früher. Vielleicht könntet ihr noch zum Schluss jetzt zusammenfassend mal ein paar Worte finden und dann gehen wir auch in den dritten Teil.
Also ich würde der Studierenden Caro auf jeden Fall raten, nutzt die Zeit zwischen Studienabschluss und Referendariat, um schon mal ein Organisationssystem anzulegen.
Ja.
Also das ist so schwierig für mich, mich zu organisieren, sowohl Zettelflut, ständig verschiedene Portale, auf denen man irgendwo unterwegs ist, Sachen hochlädt, sich Sachen runterladen muss, auch eine Struktur auf dem Computer. Also es sind einfach so viele Informationen und Dokumente, da muss man irgendwie auf jeden Fall eine Lösung finden, wie man sich selber gut organisiert. Das würde ich auf jeden Fall raten. Dann natürlich irgendwie, dass man die Zeit zwischen Studienabschluss und dem nächstfolgenden Schritt nochmal nutzt. Also dass man nochmal in Urlaub fährt oder nochmal irgendwas macht, dass man sich nochmal komplett abschalten kann, bevor es dann.
Und auch wirklich abschalten, weil man kann es nicht ändern. Das ist auch.
Und dann würde ich auf jeden Fall der früheren Caro raten, nicht so an sich selbst zu zweifeln.
Ja.
Ich hatte immer so die Angst, dass wenn ich jetzt ganz viele Vorstellungen von mir habe, so möchte ich sein und so möchte ich nicht sein und dafür stehe ich und diese Werte möchte ich vertreten, dann hatte ich immer Angst, dann kommt die Realität und dann wird das so komplett zunichte gemacht und dann muss ich mich eigentlich anpassen. Und ich merke jetzt, dass natürlich die Realität auch ein bisschen verändert und manches ein bisschen relativiert, aber dass man trotzdem auch mal den ersten Schritt machen kann und auch mal in einem Kollegium ein bisschen frischen Wind reinbringen kann und dass man auf jeden Fall auch dran festhalten sollte. Und dass eben die Schüler so dankbar sind, wenn man mal was anderes macht oder auch mal die Schüler mit einbezieht. Oder ich habe jetzt mal an einem Tag, da hatte ich fast den ganzen Tag in einer Klasse und habe dann mal einfach am Ende gefragt, ja, wie fand ihr denn heute den Tag? Was können wir beim nächsten Mal anders machen? Und die haben mich angeguckt und haben gesagt, sowas hat uns noch nie jemand gefragt.
Ja,
so,
krass, ja.
Also, dass man wirklich auch nicht denkt, dass die Schule dann einem alles zunichte macht, sondern dass man einfach wirklich daran festhält, was man sich so vorstellt und dass man einfach, ja, diese Werte auch weitertragen kann, auch in einem eher starren System Schule.
Voll. Und das ist, denke ich, jetzt auch ein guter Tipp, nicht nur für Studierende gewesen, sondern auch für etablierte Lehrerinnen, weil es ja immer sehr schwierig ist, ne? Wenn man merkt auch, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, 10 Jahre im Beruf, man kann das irgendwie alles schon richtig gut aus dem FF, aber dann vielleicht nochmal, doch vielleicht auch so einen frischen Wind zuzulassen. Ich finde es für mich persönlich schwierig, glaube ich, wenn ich Dinge schon 10 Jahre so gut gemacht habe und die laufen gut, was anderes auszuprobieren. Also ich denke, also frischer Wind tut allen gut. Also Appell an den frischen Wind.
Und aber dann auch nicht verzweifeln, wenn es vielleicht mal nicht so gut geklappt hat.
Ja, gerade
also das habe ich auch oft, dass ich so denke, oh, jetzt reiße ich hier mal eine richtige Stunde ab und am Ende war es dann doch, ne,
Also hier, alle auf Instagram kennen Learning with Caroline oder so. Die hat immer gesagt, und jetzt merkt euch alle diesen Satz, alles ist schwer, bevor es einfach wird. Und ich glaube, gerade wenn man was verändern wird, alles ist schwer. Und wenn ich hier mit meiner Meditation am Anfang komme, da habt ihr mir auch schon gesagt, oh, die Schüler werden dich angucken, wie, was willst du jetzt von uns? Aber ich glaube, das wird irgendwann einfacher. Man muss dann irgendwie sich durch dieses neue Setting durchbeißen. Ja. Und dann wird's cool. So, Nadja, jetzt quetscht die Schüler ja dazwischen.
Ich kann mich da Caro voll anschließen. Vor allem gerade das, was diesen Urlaub halt angeht vorher. Das hätte ich noch mehr ausreizen sollen. Und was ich mir noch sagen wollen würde, wäre, dass sich irgendwie alles fügt. Also, dass man aufhören sollte, sich diesen Druck zu machen und auch ne, zu denken, oh Gott, es gibt nur diesen einen Weg. Weil mir hat das jetzt einfach gezeigt, dass dieser Umweg, den ich ja gerade irgendwie gehe, dass der richtig dolle schön sein kann. Und oder gerade schön ist. Und ja.
Das ist toll.
Ja.
Ja, finde ich auch gut.
Wollte ich noch was sagen? Ich überlege gerade, was soll ich mir noch sagen? Nee.
Gut.
Bleib entspannt, alles fügt sich, habe ich mir aufgeschrieben.
Vertrauen ins Leben.
Ja,
Vertrauen ins Leben, ja. Ist immer leicht gesagt, schwer getan, aber sollte man machen, ja, auf jeden Fall. Sehr schön, das war der zweite Teil und es geht in den dritten.
Part 3, Sharing is Caring.
Für diesen dritten Teil würde ich das Wort direkt mal an Caro und Nadja nochmal zurückgeben. Denn dieser Teil dient ja dazu, dass wir vielleicht ein kleines Geschenk schon bekommen von Nadja und Caro. Nadja, möchtest du beginnen, uns dein Geschenk für die ZuhörerInnen zu übermitteln? Was hast du denn mitgebracht heute?
Genau, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, die Methode, die mir den Arsch gerettet hat. Ja. Das ist eine Kennenlernmethode, die sehr, ja, sehr der Beziehungsdidaktik zugrunde liegt. Und ich finde halt, man lernt sich, also sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch, wenn man ne, das selber mitmacht, sich auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennen. Und zwar heißt die mit anderen Augen sehen. Das stimmt. Und normalerweise macht man das in kleinen Gruppen. Ich habe es aber als große Gruppe gemacht, einfach ja, weil ich alles mitbekommen wollte. Und genau, ich habe es zum Kennenlernen gemacht und die Schülerinnen und Schüler werden bei dieser Methode gebeten, sich in die Rolle von 3 Personen zu versetzen oder zu begeben oder zu schlüpfen, die sie selbst kennen und aus dieser Perspektive heraus sich selber vorzustellen oder etwas über sich zu erzählen. Also quasi, wenn ich mich jetzt aus 3 Perspektiven vorstellen würde, könnte ich zum Beispiel die meiner Mutter nehmen und sagen, oh, meine Tochter Nadja, die ist total unordentlich und, ne, und dann hast du halt diese 3 Perspektiven und jeder erzählt ja was Unterschiedliches. Die Schülerinnen und Schüler können selber entscheiden, was möchte ich erzählen, was gebe ich über mich preis. Und es geht halt aber über dieses, hallo, ich bin Nadja, ich bin 25 Jahre alt und mache jetzt hier meinen Sozialassistenten hinaus. Sondern ja. Man lernt sich so tiefer gehen kennen und man hat gleich so, ich habe dann auch viel mitgeschrieben, gerade so Hobbys und so. Man hat dann gleich so Anknüpfungspunkte, wo man dann beziehungsdidaktisch arbeiten kann und sagen kann, du hast mir doch erzählt, dass du hier Fußball spielst und so, wie war denn dein Spiel und so, ne? Also man ja, hat gleich cool. So Anknüpfungspunkte, genau. Und viele nehmen dann eben die Mutti oder die Schwester oder Freunde. Ja, und die ist wirklich super. Also, weil man halt so, ne, man hat eine Beziehung irgendwie grundlegend erstmal gebaut und kann darauf aufbauen. Man lernt sich kennen. Ich habe das dann auch, ich habe mich auch aus 3 Perspektiven vorgestellt, also war es dann auch gleich so irgendwie so ein bisschen flacher die Hierarchie, ne? Weil ich mich nicht hingestellt habe und gesagt habe, ja, ich hatte jetzt nichts über mich, weil ich bin jetzt hier eure Lehrerin.
Ja.
Sondern die haben mich dann auch kennengelernt und dann war das gleich so ein Eisbrecher irgendwie am Anfang.
Hast du es deiner Mama erzählt, was du über dich preisgegeben hast und hat sie es bestätigen können?
Hat sie.
Ja. Das finde ich auch ganz interessant.
Ja. Also das ist eine super Methode. Hatte ich aus dem Beziehungsdidaktik-Seminar. Und ich habe es in allen 3 Klassen gemacht und es kam in allen 3 Klassen super an. Also lückenlos super.
Hört sich gut an. Ja. Wir schreiben die Methode nochmal auf.
Ja, wirklich.
Okay. Caro, hast du ein Geschenk mitgebracht?
Also ich habe so einen kleinen Tipp rausgesucht. Und zwar hatte ich ja schon vorher gesagt, dass ich am Anfang des Refs ein bisschen lost war bezüglich Krankenversicherung. Jetzt bin ich auf immer Beamtin und so weiter. Und da gibt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft immer so verschiedene Workshops, so zum Beispiel zum Einstieg ins Referendariat, was muss man beachten, was muss man bei der Krankenversicherung beachten oder auch so allgemeine Digitalisierungsseminare. Also da gibt es immer ganz viele Workshops, die sind entweder kostenlos oder man muss so einen kleinen Obolus, 5 € oder so bezahlen. Man kann dort auch Mitglied werden, ich bin selber auch noch kein Mitglied, aber ich habe es mir mal vorgenommen Und da werden eben immer so thematische Seminare angeboten, dass man nicht ganz so verloren ist und dass man eben so ein bisschen Unterstützung bekommt. Die arbeiten halt mit ganz vielen Leuten und Institutionen zusammen, dass man da gerade so für den Einstieg immer mal ein paar Tipps gibt und auch nicht nur für den Einstieg, auch wenn man dann schon im Lehrerleben drin ist, immer wieder Fortbildungsangebote und genau so weiter. Und von denen bekommt man auch die coolen Lehrerkalender.
Genau. Ein Geschenk im Geschenk.
Ein Geschenk im Geschenk, genau.
Vielen Dank für eure Präsente, dass ihr mit uns geteilt habt.
Genau.
Und ich werde das alles natürlich im Padlet verlinken. Und damit kann ich euch nur noch verabschieden. Das war die Podcast-Folge Nummer, I don't know, ich glaube 8, 7. Irgendwas in der Dreh. Ich muss mal nachschauen, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch weiterhin viel Erfolg auf euren Wegen. Ich hoffe, euch geht es weiterhin so gut, wie es euch geht. Und ihr werdet jede Herausforderung, die kommt, meistern. Das werdet ihr definitiv.
Machen wir.
Und ja, schönen Tag euch noch. Tschüss.
Auch, danke. Tschüss.
Und das war Folge Nummer 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Vor allem wünsche ich mir aber, dass ihr mitnehmen konntet, dass alle Wege okay sind, dass viele Wege nach Rom führen oder aber auch viele Wege zum persönlichen und eigenen Glück führen können, wenn man sich den Herausforderungen des Lebens stellt und immer dem Herzen folgt, so wie es Nadja gemacht hat. Sie hat einfach einen Referendariatsplatz bekommen, der nicht ihren Wünschen entsprochen hat und auch einfach zu weit entfernt war oder noch weitere persönliche Gründe hatte, so wie es Nadja gesagt hat. Und da einfach ihrem Herzen zu folgen, ist super mutig und richtig cool. Durch sie habe ich tatsächlich erst gesehen, was es denn überhaupt alles noch gibt nach dem Referendariat. Man ist ja dann doch im Studium so gepolt worden, man macht das erste Staatsexamen, dann geht man ins Referendariat und macht das zweite Staatsexamen. Und da war man so in diesem festen Muster, das muss ich jetzt halt so machen. Und Nadja hat es anders gemacht und hat mir die Augen geöffnet, dass halt genauso wie die Problematik allgemein bei den berufsbildenden Schulen vorherrschen, dass man halt eben in festen Strukturen denkt, wie Grundschule, Gymnasium, Abitur, ist es halt eben auch so eine Lehramtsausbildung. Man macht sein Studium, man macht das Referendariat und ist fertig. Und die anderen Wege, die es da noch so gibt, sind tatsächlich sehr unscheinbar. Und deswegen habe ich das jetzt hier genutzt und diese Wege halt eben auch präsentiert. Ich bin sehr stolz auf diese Folge. Ich hoffe, dass ihr gelernt habt, dass auch Umwege schön sind und Umwege auch irgendwie nur als Umwege betitelt werden, aber sie ebenso ihre Berechtigung haben, wie alle anderen Wege auch, die auch von offizieller Stelle kommen. Genau, die Empfehlungen aus dem dritten Teil werde ich natürlich im Padlet verlinken. Nadja hat auch angeboten, dass wir diese Methode, die sie vorgestellt hat, auch noch verschriftlichen. Das heißt, ihr werdet sie bestimmt bald auf Instagram finden, aber auch nochmal im Padlet. Und Karos Seite werde ich natürlich auch verlinken, denn das klang sehr spannend, vor allem auch jetzt für mich in meiner jetzigen Situation. Ansonsten kann ich euch nur einen schönen Tag wünschen. Ich will ja nichts sagen, aber hier scheint die Sonne. Es ist der Podcast der Sonne, eindeutig. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dieser Podcast war eine Produktion von Kelly Neubert, Schnitt und Ton Pavel Davidov und der relevante Instagram-Account dazu ist Don't Forget Berufsschullehramt. Schickt mir auch Feedback über www.don'tforgetberufsschullehramt.com oder besucht mich auf Instagram.